Hallo ihr lieben Sportbegeisterten, mein Name ist Christian Drastil, ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche mit knapp 900 Printausgaben übernommen und ich bin folgender Meinung. Ja, willkommen zum Sportwoche Business Athlete Podcast und mein heutiger Gast ist Christiane Mitterwallner. Sie war 15 Jahre lang ÖSV-Spitzensportlerin inklusive Weltcupsieg und ist jetzt seit mehr als einem Jahrzehnt Beraterin und Coach querbeet in den Bereichen Sport, Wirtschaft, Politik, Startups und etablierte Unternehmen. Ja, herzlich willkommen bei mir im Studio, liebe Christiane.
Hallo lieber Christian, ich freue mich sehr, da zu sein. Und freue mich schon auf unser Gespräch.
Ich mich ja auch. Wir haben uns schon vorher mal zwei, dreimal getroffen, immer wieder Ideen ausgetauscht. Deswegen wusste ich schon ein bisschen was über dich. Und was ich natürlich weiß, ist deine sportliche Karriere. Und mit der mag ich beginnen. Du warst in den mittleren, späten 90ern eine tolle Skifahrerin im ÖSV, hast auch einen Weltcupsieg gefeiert. Und ich möchte mit diesem 4.12.1998 deinen Weltcup-Sieg im Super-G damals von Mammoth Mountain beginnen. Was sind deine starken Erinnerungen daran?
Ja, das war ein besonderer Tag, gemerkt bis heute. Was war denn das Besondere? Einerseits, es ist endlich gelungen, war das besondere Gefühl. Ich habe viel dafür getan, hatte ja vorher lange Verletzungspausen und schon meine Troubles mit dem linken Knie vor allem und das war schon eine große Belohnung, es geschafft zu haben und mit viel Schweiß und Blut, wenn man so will. Und auch die Erkenntnis, aha, das geht's ja aus, das konnte ich, das kann ich. Einerseits eine andere bleibende Erinnerung ist mir geblieben, es hat da wahnsinnig viel geschneit die letzten zwei Tage vom Rennen und haben wir gedacht, ich kann im Tiefschnee ja gar nicht fahren. Ich bin ja besser auf Eis und auch das war eine Überraschung für mich selbst, dass sie das quasi, dass ich das auch kann. Das ist auch so ein Aha-Erlebnis.
Das ist, glaube ich, generell so eine Österreicherinnen- und Österreicher-Stärke und auch Problematik, dass wir auf Eis einfach besser sind als auf weichen Verhältnissen, oder? Teilst du diese Ansicht oder gibt's da?
Ja, wahrscheinlich sind das mehr. Ja, warum eigentlich? Ja, weil vielleicht auch ÖSV sehr, sehr professionell arbeitet in dieser Hinsicht und man oft oder öfter Pisten hat, die einen fordern im Training, genau. Und was ja nicht schlecht ist.
Jetzt ist ja dieser Weltcupsieg mit der Nummer 37 erfolgt. Ja, zu welchem Zeitpunkt in der Zeitschiene deiner aktiven Karriere ist das erfolgt? War das eher als junges, sehr junges Mädel oder schon im Laufe der Karriere? Wie kommst du der Nummer, zu der hohen Nummer 37? War das wegen den Verletzungen oder weil du erst so jung dabei warst im Weltcup?
Naja, da war ich 24 Jahre alt und hatte zwei Jahre Zeit nach meiner Verletzung, mich wieder aufzubauen und habe natürlich nicht wahnsinnig gut gepunktet und deswegen die hinteren Nummern. Zu dieser Zeit noch, also mittendrin in meiner Karriere, mit 28 habe ich dann ja aufgehört. Und dementsprechend, ja, mittendrin, jung, aber nicht mehr so jung, aber eben ja durchaus unterbrochen mit vielen Komplikationen.
Und wenn es so viel Schnee hat, dann nimmt man auch mal gerne eine Nummer 37, natürlich nicht wirklich als Nachteil in dem Zusammenhang, wenn andere ein bisschen den Schneepflug machen dürfen, glaube ich.
Exakt, Christian, du sagst es.
Ich glaube, dass du damals eine gewisse Renate Götschler, ich bin mir jetzt nicht sicher, von der Nummer 1 Position verdrängt hast. Kannst du dich noch erinnern, wie die Wahrnehmung war? Und ich kenne die TV-Bilder natürlich nicht jetzt. Da fährt man durchs Ziel und wie kriegt man das dann eigentlich genau mit? Und dreht man sich da um, schaut auf die Tafel. Wie war das damals? Hast du noch eine Memory dazu?
Ja, sehr gute sogar. Bin runtergefahren, also durchs Ziel gefahren, schau auf, sehe die Zeittafel und denke mir, ach, das gibt's jetzt nicht, das stimmt sicher nicht, da ist ein Fehler unterlaufen. Schau zwei Sekunden nach rechts und sehe die Renate breit grinsend mich anlachend und habe mir gedacht, na, es könnte doch stimmen. Und das war ein sehr schöner Augenblick auch, weil sie hat sich total gefreut, dass die Christiane das endlich jetzt quasi runterbringt. Nach vielen, ja, vielen Bestzeiten im Training, gerade in diesem Sommer und Herbst, der da Vorlauf war, die Vorbereitungszeit. Und irgendwie haben sie, glaube ich, alle gefreut, dass ich das irgendwie einmal endlich schaffe. Und dann habe ich es schon schön langsam geglaubt, wie ich so durch die Runden geschaut habe.
Wunderbar, da habe ich ja die Memory, wo die, glaube ich, die Anna Veit geführt hat und die Esther Ledezka dann ins Ziel gekommen ist und selber das bei einer Olympia-Geschichte nicht glauben konnte und, glaube ich, mal eine Minute lang verdutzt geschaut hat, bevor sie sanft eine Hand gehoben hat. Das war schon eine spannende Sache. Du hast von Trainingsläufen gesprochen. Du sprichst das interne Training an, nämlich an, weil im Super-G gibt es ja ein Start und Go, da gibt es ja keine Testläufe.
Genau. Also Abfahrt hat man ja, Abfahrtstrainings 2, 3, 4, je nachdem. Mhm. Super-G, jetzt muss ich kurz nachdenken, Mammoth Mountain, da war keine Abfahrt davor, das heißt, es hat keine Streckenbesichtigung gegeben im Sinne von runterfahren. Deswegen, ja, Training Herbst, vor allem diese typische 3 bis 4 Wochen Herbst in Amerika, wenn man sich vorbereitet eben auf die Amerika-Tour. Und da war ich mit der Alex Meisnitz irgendwie immer vorn dabei und das hat mir natürlich schon sehr zuversichtlich gestimmt und dann war der erste Super-G für mich in Lake Louise und der ist total in die Pinse gegangen, wenn ich so sagen darf. Da bin ich 35. oder so geworden und habe gemerkt, na, wenn ich nur dies und das anders gemacht hätte, dann wäre das gegangen ganz vorn. Und das hat sie dann so ein bisschen hinaufgeschaukelt. Ich habe gemerkt, es ist schon langsam, glaube ich, kommt es, dass ich ganz vorne bin und das war
super, ja.
Super-G 2 sozusagen dann.
Na, da bleibe ich noch einmal kurz bei diesem Rennen. Ich glaube, gerade der Super-G ist eine Disziplin, wo man schwere Fehler machen kann, die da das Rennen zusammenhauen einfach, ja. Weil die Linienwahl, wie gesagt, hohes Tempo, kein Trainingslauf und alles Mögliche. Wie hast du dich gefühlt während der Fahrt? Kannst du dich da auch noch erinnern, also, hey, das ist jetzt Leiwand Christiane und das kann schnell sein oder war das die vollkommene Überraschung? Ich meine, Rang 1 wird schon überraschend gewesen sein, aber dass ein guter Lauf war, war dir das bewusst?
Ja, war mir bewusst, weil alles total einfach gegangen ist. Also mein Körper hat alles gemacht, was er machen soll, quasi automatisch und habe mein Gehirn nicht dazu zwingen müssen, keine Ahnung, bei welchem Übergang oder bei welchem Tor ausholen oder weiter nach vorfahren oder taktisch Tempo rausnehmen oder so. Das ist, hat mein Körper, wenn man so will, wirklich alles alleine gemacht und damit war es ein leichter Zustand.
Okay. Na, also immer, für mich immer spannend, das nachzufragen, wie diese großen Momente in der Karriere dann selbst wahrgenommen worden sind. Du warst auch Olympiastarterin und 1998 war ja das Jahr von Nagano, das war aber vor deinem Weltcupsieg in der frühen Saison. Und Nagano warst du, glaube ich, nicht dabei, oder? Wie war dein Olympia?
Nagano war ich dabei.
Warst du doch dabei, okay.
Riesendorlauf, ja. Bin ich da gestartet. Ich bin da gerade geflogen, als da Hermann Mayer geflogen ist.
Oh.
Den habe ich sozusagen nicht live gesehen, über das Netz zu fliegen, aber im Nachhinein dann natürlich.
Und ich hoffe, du bist nicht so hoch und so brutal geflogen wie er.
Na, Gott sei Dank, deswegen sitze ich hier.
Okay.
Ja. Riesendorlauf bin ich gestartet und das war mein längster Riesendorlauf, den ich je gefahren bin. Davor und dahinter, der war, glaube ich, 1:37 oder so. Also da durchaus ein paar Minuten schnaufen müssen nachher. Ja. Und da hat er die Compagnoni gewonnen damals und die Maisi hat geholt, glaube ich, Silber oder Bronze. Mhm. Und ja, das war mein Start bei Nagano. Viel Erfahrung gesammelt.
Und Riesendorlauf und Super-G kann man auch sagen, das waren deine Disziplinen, oder? Abfahrt und Slalom nicht, oder?
Slalom gar nicht, da bin ich relativ früh schon ausgestiegen mit 17, 18, außer trainingsmäßig natürlich, aber da bin ich, das war nicht so mein Metier. Abfahrt war immer irgendwie dabei, weil man natürlich Abfahrtstrecken hat, wo man Super-G-Läufe hat oder Rennen hat. Und bin aber einmal, kann ich mich erinnern, Lenzerheide, Schweizer Abfahrtsrennen unter anderem gefahren, da bin ich 16. geworden. Also so schlecht war es nicht, aber ich habe dann gemerkt, bei 125 km/h bin ich eigentlich immer ein bisschen weiter auf der Bindung, auf der Fersen gesessen, wie gut ist für Abfahrt und damit war ich immer so ein, ja, dabei, aber nie vorne.
Aus heutiger Sicht kennt man ganz wenige Generalisten eigentlich und dann sonst Spezialisten, die Slalom fahren und vielleicht ein bisschen den Riesendorlauf mitnehmen, beiderlei Geschlechter, sage ich jetzt mal, oder eben die Abfahrts-Super-G-Spezialisten. Die Kombi Riesendorlauf und Super-G, die ich dir zuschreibe, ist eher unüblich. meiner Meinung nach. Wie unterschiedlich sind die beiden Sportdisziplinen innerhalb des Skifahrens vom Material her und vom ganzen Zugang vom Mindset? Einmal ein Durchgang, einmal zwei Durchgänge. Was ist da für dich das Spannendere gewesen, dann Bottomline?
Wie du richtig sagst, erst ein Durchgang oder zwei sind schon sehr unterschiedlich, aber der Schwung an sich ist für mich nie unterschiedlich gewesen, außer dass er ein paar Meter länger gedauert hat, natürlich pro Schwung. Aber meinem Gefühl sehr gleich. Die Ski sind ein bisschen länger gewesen, das macht auch nicht den großen Unterschied. Aber der große Unterschied, auch im mentalen Bereich, ist eben, fahre ich einmal durch oder fahre ich zweimal durch. Wenn du im ersten Durchgang Riesendorlauf führst, dann ist es schon ein Kunststück, eben den zweiten gleich oder besser zu fahren. Das ist die Wiederholung des guten Riesendorlaufschwungs und nicht nur einen, sondern halt 35 bis 40, 50, je nachdem. Und mit einmal runterfahren ist es einfach einfacher, habe ich gefunden damals. Mhm. Ich würde sagen, im mentalen Bereich aus meiner Sicht ist der große Unterschied.
Und man muss ja auch einmal in den zweiten Durchgang kommen erst. Also man muss ja doch ziemlich viel Risiko nehmen, auch im ersten Durchgang im Riesendorlauf, sonst ist es vorbei nach der Hälfte.
Ja, genau, sonst war es das.
Jetzt kennen wir deinen größten Erfolg im Super-G, das war dieser Weltcup-Sieg. Herzliche Gratulation. Was waren deine größten Erfolge im Riesendorlauf?
Kurz nachdenken.
Waren schon Stockerlplätze, glaube ich, dabei, oder? Ich habe jetzt nicht.
Nein, ich glaube eben kein Stockerlplatz. Ich habe einige Male geführt, aber eben den zweiten nicht so runtergebracht, dass es auf die ersten drei gereicht hätte. Ich glaube, vierter war mein bester Platz irgendwann in Italien.
Okay. Kann man dann in den Shownotes verlinken. Nachher, ja, ich schaue mal es an. Ich bin jetzt auch neugierig geworden. Und dann habe ich dann noch stehen, du hast schon in der Junioren-WM Bronze geholt. Welche Disziplin war das damals?
Riesendorlauf.
Das war der Riesendorlauf. Mhm,
okay. Genau.
Gut, zum Sport selbst. Du hast Kniehammer angesprochen. Du warst dann doch ein bisschen bedient, wenn man das auf Österreichisch so sagen kann. Wie ist die Entscheidung, dann letztendlich die Karriere zu beenden? Mit 28, glaube ich, hast du gesagt, ja. Wie war da der Progress? Ist das dann eine schnelle Entscheidung gewesen, weil du gemerkt hast, du kommst kompetitiv und schmerzfrei nicht mehr mit der Weltspitze mit oder so? Was war damals die Entscheidung? 28 ist jetzt auch ein Alter, wo man auch schon mal aufhören kann, glaube ich, oder?
Jein, also ich hätte natürlich viele Jahre dranhängen können. Das war das Aufhören mit 28 war ein langsames Aufhören. 2 Jahre, wo ich drüber nachgedacht habe eigentlich. Mhm. Einerseits und andererseits, weil mein Knie natürlich tatsächlich die gesamte Skikarriere Probleme gemacht hat zwischen Blut punktieren, Wasser punktieren und doch eben trainieren in hohen Lüften dabei sein zu können überhaupt. Dementsprechend habe ich schon oft gehadert, mache ich das Richtige, was mache ich mich kaputt, auch körperlich. Und dementsprechend war das sehr, sehr langsam. Aber schon ein ausschlaggebender Punkt, und jetzt kommt's, war dieser Weltcup-Sieg in Mammoth Mountain. Da bin ich unter anderem all das Genannte auch im Ziel gestanden und habe gedacht, it's done.
Okay. Ich kenne sowas bei mir im Hobbysport auch, ja.
Ja.
Ziele erreicht und dann,
genau. Ich wollte wissen, ob ich gewinnen kann. Ich konnte, und irgendwie hat im Nachhinein gesehen, mit viel Reflexion, mit vielen verschiedenen Menschen darüber, hat eigentlich dort der Start begonnen für das Aufhören, für das Ende, weil ich es gemacht habe, weil ich es konnte. Das war der eine Punkt. Und der andere Punkt war, ich habe mir ganz, ganz früh schon gedacht, mit 18, 19, wenn ich bis ich 28 bin, den Gesamtweltcup nicht gewonnen habe, dann muss ich mir noch was anderes überlegen für mein Leben. Und das heißt, ich wollte unbedingt eben Ausbildung nachholen, Studien machen und.
Ja. Und du bist ja jetzt eigentlich sehr nahe, in vielen Bereichen deines Berufslebens bist du ja sehr, sehr nahe am Sport dran. Du bist Sportpsychologin, unter Anführungszeichen auch, und deswegen unter Anführungszeichen, weil da hat mir irgendjemand gesagt, der ist Sportpsychologe oder Login. Eine Dame war das, die hat gesagt, also das geht nicht um das Login für Sportpsychos, sondern das ist eine Sache. Aber wie ist denn dann weitergegangen? Du hast aufgehört und wie hast du dich dann ausgebildet? Du hast ja schon als Sportlerin immer sehr viel nachgedacht und reflektiert, wie du mir gesagt hast, und wie ist dann der Weg in deinen Business-Alltag und mit welcher Ausbildung und wie hast du begonnen?
Das hat begonnen eigentlich mit der Frage von einem Journalisten, der mich damals gefragt hat, ich glaube eine Woche, nachdem ich aufgehört habe, magst du bei uns ein Praktikum machen? Und ich habe mir gedacht, na, eigentlich wollte ich jetzt ein Jahr surfen gehen. Aber die Chance sollte man nicht vergehen lassen und habe sie genutzt und habe dementsprechend dann in einem Radiosender sprechen gelernt, was sagt, nicht schadet, habe ich im Nachhinein bemerkt, dass man das D und das T auseinander kennt, wenn man miteinander redet. Und war da dann ein Jahr. Und zusätzlich habe ich dann noch die Studienberechtigungsprüfung nachgemacht, habe mich eingeschrieben in Kommunikationswissenschaften, Sportwissenschaften, auch gesucht, was soll ich studieren. Der entscheidende Punkt oder die entscheidende Wende war eine Vorlesung von Dr. Amesberger, der Sportpsychologe in Österreich. Und haben mir gedacht, ich sitze jetzt im falschen Studium eigentlich. Ja, bin dann von Sportwissenschaften gewechselt auf Psychologie und auch von Salzburg nach Innsbruck und habe dann Psychologie studiert. Und nichts naheliegender dann, Sportpsychologie-Ausbildung noch nachzumachen oder dazu zu machen, um auch all meine Erfahrungen einbringen zu können für andere Sportler, aber auch Trainer, Funktionäre, Sportorganisationen, also was Verein und Verband betrifft, um auch das System Sport zu beleuchten und besser zu verstehen. Und das ist irgendwie so mein Start gewesen in die Selbstständigkeit parallel zu einer Einstellung und war eigentlich von Anfang an dann Sportpsychologin und habe noch immer einen Fuß drin, mache aber weniger als eben zu Beginn.
Und kurze Frage noch zu deiner Radiozeit. Hat man damals die Christiane Mitterwallner, die man aus TV kannte, für Sportberichterstattung geholt oder hast du da ganz andere Sachen gesprochen?
In der Tat, ganz andere, nämlich die 5 Uhr Nachrichten, in der Früh natürlich, also die Nachrichten pro Stunde und halbe Stunde habe ich sprechen dürfen, wo ich wahnsinnig viel gelernt habe.
Und mit kaum Querverweisen oder doch, wer du bist oder kannte man dich sowieso im Salzburger Lokalradio?
Musst du andere fragen. Ja. Ich glaube, man hat mich ein bisschen gekannt, aber ich habe ausschließlich Nachrichten gesprochen, gar nichts mit Sport. Okay.
Aber immerhin die Disziplin aus dem Sport mit 5 Uhr früh mitgebracht dafür. Ne?
Ja. Ja, genau.
Dann schmeiße ich dir noch 2 Stichworte, bevor wir dann ganz noch auf dein Aktuelles schaffen zu kommen. Ich habe auf LinkedIn, und da bereite ich mich ja immer ein bisschen vor auf die Gespräche, gefunden, you both worked at Erste Bank. Also das gilt für us both, für dich und für mich. Dass ich in der Erste Bank war, habe ich immer wieder erwähnt. Aber was hast du in der Erste Bank gemacht und wann war das?
Ja, nichts mit Zahlen, Christian.
Nichts mit Zahlen, okay. Keinen Weltcup-Sieg für die erste.
Nein. Na, das war, wann war das? 2008, okay. 2009, 10, 11, so in der Richtung. In der Personalentwicklung. Ja, passt zu dir. Stichwort Roswitha Stadlober. Okay. Da war der Niki Berger. Wer war da? Der Kader, Geschäftsführer-Kader.
Der war letzte Woche bei mir zu Gast im Podcast auch, ja.
Richtig, genau. Den habe ich mir natürlich angehört. Und ich habe damals Roswitha Stadlober eben gefragt, Roswitha, kannst du mir helfen? Ich muss von Innsbruck nach Wien und ich brauche einen Job. Und das waren ja die Anfänge von Kader, wo ich dann auch mit dabei war, 4 Jahre lang in dieser Anfangszeit. Und sie hat mich quasi hineingehievt, beziehungsweise mir geholfen, ein Praktikum zu bekommen, und die haben mich dann übernommen. Und da habe ich irrsinnig viel gelernt, was Personalentwicklung intern betrifft, Workshops aufbereiten, Teamklausuren, Teamentwicklungen etc. Und habe dann das letzte Jahr von diesen 3 Jahren im Work Health Center gearbeitet. Erste Bank ist ja dafür bekannt, ich glaube noch immer, viel für die MitarbeiterInnen zu tun, was Gesundheit betrifft, auch bewusst gesund im Job und in der Organisation. Und da habe ich dann einiges organisieren dürfen quasi für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Erste Bank.
Schön dort, ja. Und bei der Kader hast du ja auch die Alexandra Meisnitzer wieder getroffen, glaube ich, ne?
Kam erst nachher. Ja. Okay. Aber ich habe die Alex eingeladen zum eben in diesem Work Health Center zum ersten Vortrag. Da habe ich mir überlegt, eben die Alex meistens einzuladen und den Thomas Bubendorfer. Und da haben wir uns wieder getroffen, die Alex und ich. Und ja, es war eine schöne gemeinsame Arbeit, gemeinsamer Vortrag sozusagen.
Ich habe den Nick Berger, den wir zuerst erwähnt haben, den neuen Kader-Geschäftsführer seit Juli dieses Jahres, weil die Roswitha da natürlich andere Dinge jetzt auch zu tun hat, ÖSV und so als Stichworte, mit dem Business Athlete Award ausgezeichnet für ehemalige Spitzensportler, die jetzt in der Wirtschaft erfolgreich sind. Und ja, du bist da auch eine spannende Kandidatin dafür, denn beruflich bist du jetzt, wie ich es anmoderiert habe, auch als Beraterin und eben Coach für Sportwirtschaft, Politik, Startups, etablierte Unternehmen tätig. Und wie ich höre, da sehr, sehr gut vernetzt auch. Hast du da vielleicht ein paar Beispiele, was du da tust und wie man dich, was man da von dir erwarten kann als Unternehmen?
Ja, einerseits habe ich mich die letzten, sag mal, 8 bis 10 Jahre dem Thema Macht verschrieben und mich sehr intensiv damit beschäftigt. Das ist ein Schwerpunktthema für mich, sozusagen Menschen zu helfen, machtkompetenter zu werden, also mit der Macht, mit der eigenen Macht, aber auch mit Dynamiken, Machtdynamiken in Organisationen besser zurechtzukommen. Einerseits, um sich zu schützen, aber andererseits, um Interessen, Ideen besser durchzusetzen im Unternehmen, in meiner beruflichen Rolle vor allem. Das heißt, es geht ganz viel auch um Leadership, um Führung. Macht und Führung kann man ja nicht auseinander tun, die kleben zusammen. Und da ist es schon besser, die Macht nicht zu missbrauchen, aber sie sehr verantwortungsvoll und bewusst vor allem zu gebrauchen, um wirksam sein zu können. Das ist mal die eine Sache, die mache ich dann ja in allen möglichen Formaten, von einem Vortrag bis zum Workshop, aber natürlich auch in Management-Team-Klausuren oder auch Stichwort Mitarbeitermangel, Fachkräftemangel. Die kommen und gehen oft sehr schnell wieder. Also ich glaube, Unternehmen müssen sich auch oder die wissen das selber viel besser, darüber nachdenken, wie sie Mitarbeiter halten, die kommen und vor allem die Guten. Das ist, das ist so mein Feld.
Wenn man deine Homepage christiane-mitterwallner.com besucht, dann steht oben gleich Strategiepunkt, Machtpunkt, Erfolg, Punkt. Mit Punkten getrennt, aber Strategie, Macht, Erfolg. Wie kommt es genau zu diesem Claim? Das ist dein Claim, ich finde ihn gut. Macht ist ein Wort, ein Begriff, der leider viel zu negativ besetzt ist. Weil richtig eingesetzt kann es ja auch unglaublich empowern. Wie bist du genau zu diesen drei Worten gekommen als deinen persönlichen Claim?
Ja, genau. Macht ist nicht positiv, nicht negativ. Macht ist wie ein Messer, sage ich immer. Das kann ich nehmen, um einen wunderbaren Käse zu schneiden und zu essen. Oder ich kann das Messer nehmen, um andere Dinge anzustellen. Das heißt, Messer gibt's auf unserer Welt für immer und schon sehr lange und Macht gibt's, solange uns Menschen gibt. Das heißt, ich kann mir da irgendwie auch nicht rausnehmen. Wir spielen alle mit in diesem Spiel und je bewusster und vor allem strategischer, um auf den Claim zurückzukommen, ich es mache, also im positivsten Sinne, strategische Verhaltensweisen so einzusetzen, dass eben ich das krieg oder in diese Richtung gehe oder eben meine Ideen verwirklichen kann, die ich möchte, um erfolgreich sein zu können. Also dieses Mittelwort, also Macht, bewusst zu verwenden, auch mich damit zu beschäftigen, dass es ist, wie es ist, das ist meine Message eigentlich. Keiner kann sich dem entziehen, kann schon, stimmt ja. Eigentlich so nicht, man kann sich entziehen, es macht dein Leben aber nicht besser, sondern eher in die Ecke zurückdrängender und dann wissen wir ja, was passiert, wenn wir zu passiv werden, wenn wir, zu depressiv werden, weil wir uns nicht wehren, nicht schützen, nichts durchsetzen. Das tut einem nicht gut, der Seele nicht gut und dafür stehe ich.
Super. Macht, Message, mittlerweile Machiavelli, habe ich mal gelesen, Machiavelli sogar, so ein paar Essenzen und da kann ich mich noch an eine Sache sehr gut erinnern, dass man nämlich als Führungskraft, wenn man zuerst streng ist und dann leibender wird, ist es besser als umgekehrt, wenn man zuerst leibend ist und dann immer strenger wird, irgendwie.
Ja, ob Zugang das her. Überhaupt geht, von leibend auf streng.
Das funktioniert in den meisten Fällen dann einfach nicht. Noch ein Stichwort, das ich mal notiert habe in deinem Business-Profil. Die Werkstatt oder das Wort Werkstatt, was hat es damit auf sich?
Ja, genau. Werkstatt, die Werkstatt, also eigentlich ohne die Werkstatt, Arbeit an dir, Punkt, so haben wir uns genannt. Okay. Also ich bin die Co-Gründerin von eben dieser Werkstatt mit der Gerlinde Bercht gemeinsam in Schladming.
Du bist Schladmingerin, glaube ich, oder?
Ich bin genau geborene Schladmingerin und ein bisschen back to the roots.
Top 3 Skiorte in Österreich natürlich.
Ja, da kommt man ums Nicht-Skifahren nicht rum. Also genau.
Reiteralm oder Planei?
Reiteralm.
Schön.
Genau. Ja, sehr schön.
Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Da ist wieder der Sportfan durchgerutscht. Ja, Werkstatt noch ganz kurz.
Werkstatt, genau. Also da gibt es zwei Säulen, die wir verfolgen. Die eine ist einfach, wir haben eine Location, da kann man sich einmieten als Physiotherapeutin, Ergotherapeutin etc., Beraterin. Und die andere Säule, die sind wir gerade am Aufbauen, dass wir die Bevölkerung rund um Schladming oder im vielleicht größeren Raum Ennstal informieren auf ja, niedrigem Niveau vielleicht, jetzt nicht wissenschaftlich, sondern wirklich praxisorientiert zu allen möglichen Themen der Gesundheit. Und der dritte Schritt, die dritte Säule ist in Vorbereitung und wird in Richtung Gesundheitstourismus gehen. Da sind wir gerade am Konzept erstellen und Pakete schnüren.
Wie spielt da Ernährung auch ein bisschen rein? Weil du kommst ja, glaube ich, aus einer gastronomischen Familie irgendwie, oder?
Ja, ich bin ein typisches Gastrotourismus-Kind, sage ich jetzt einmal. Reiteralm, Stichwort. Ich bin tatsächlich da oben aufgewachsen in der sogenannten Eiskar-Hütte, also eine ganz typische Skihütte, die mittlerweile mein Bruder übernommen hat.
War ich sicher schon mal einkehren.
Ja, da kann man ganz sicher fast nicht vorbei, da fällt man ja fast rein, wenn man alle Pisten abfährt.
Okay, klar.
Genau. Ja. Und dementsprechend waren wir im Winter und im Sommer oben. Deswegen musste ich auch mit den Skien runter, um in die Schule zu kommen.
Klar.
Deswegen kann ich Skifahren.
Wie schön, ja.
Genau. Und da habe ich natürlich einiges gelernt. Kochen in Wirklichkeit bis heute nicht gescheit. Alle meine drei Geschwister sind aber Koch und Köchinnen geworden. Weil es damit oder habe ein Leben mit Restaurant und Gästen und Übernachtung und so weiter erlebt und viel über Ernährung gehört, aber auch natürlich im Sport viel über Ernährung gehört und mich damit beschäftigt. Wie geht's besser?
Und spielt dieses Erlernte oder das große Thema Ernährung jetzt auch in die Werkstatt irgendwie rein, in eure Gesundheitskonzepte und Sportkonzepte?
Ja, aber wir sind auf der Suche eigentlich, eine Ernährungsberaterin oder Ernährungsexpertin noch dazu zu holen. Bin schon in Gesprächen mit zwei verschiedenen und ein wichtiges Thema.
Super. Liebe Christiane, gibt's noch irgendwas, was du noch sagen? Ich bin durch mit meinen Stichworten. Das hat mir riesig Spaß gemacht. Gibt's noch irgendetwas, ein Call to Action, wo man dich erreichen kann? Ich werde deine Webpage dann verlinken. Gibt's noch was wir noch sagen sollten?
Was sagen wir noch? Mindset-Wandel. Vielleicht ist das
ein Thema. Ein super Stichwort. Ja,
Mindset-Wandel.
Ja. Dann bitte ich dich drum.
Ein Growth-Mindset. Ich beschäftige mich eben auch sehr viel mit Fixed and Growth-Mindset. Kennen die meisten Carol Tweak. Mhm. Ich glaube, sind die Zeiten gut genug, die komplex und wandelnd genug sind, um eben selbst gut mitzukommen und nicht runterzukommen, nicht in der Krise hängen zu bleiben. Ich glaube, da in die persönliche Wandlung und Transformation zu gehen. Ich glaube, das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Das nehme ich mit aus meiner Praxis, aus meiner täglichen, in meiner Coaching-Praxis. Und das kann ich nur jedem mitgeben, sich damit zu beschäftigen und eben nicht hängen zu bleiben.
Und damit mit Mindset wären wir wieder mal bei einem M. Ja, heute ist der M-Schwerpunkt mit Macht, mit der Wallner Mindset. Alles dabei. Liebe Christiane, es hat mich riesig gefreut. Ja, es war ein schöner Talk. Die große sportliche Zeit. Ich war immer ein Fan. Ja, ich habe euch alle mitverfolgt als mit großen Augen. Habe nichts versäumt und kann mich auch noch an deinen Weltcup-Sieg erinnern. Wie es genau war, haben wir jetzt von dir erfahren. Und es ist immer schön, das auch aus eigenen Worten zu hören. Ja, ich möchte mich bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle verabschieden. Mir hat Spaß gemacht. Ich glaube, es war für euch auch vieles dabei. Tschüss und Baba von meiner Seite.
Ja, danke Christian dir und danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörern.
Tschüss und Baba.